Coaching, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
Eine neue Woche mit einem neuen Podcast. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist Run Racing, der Motorsport-Podcast. Und es ist ein kleines Jubiläum. Eddie, Folge 25. Hallo.
Das hätte ich jetzt gar nicht gewusst, aber es ist ja gut, dass irgendjemand anscheinend mitzählt bei unserem Podcast.
Ja, ich benenne die Folgen ja immer, daher weiß ich das,
weißt du? Achso, ich denke mir doch immer irgendwelche blöden Überschriften aus im Gegensatz zu dir und habe die Zahlen nicht so drauf.
So, wir vermissen sehr Timo Scheider, der sitzt irgendwo in Saudi-Arabien bei der Xtreme E. Wir haben versucht, eine Leitung aufzubauen, hat leider nicht funktioniert. Internet da unten echt beschissen, muss man sagen, bei ihm. Aber er ist für die Xtreme E am Start und das Ganze, Eddie, das kannst du ja mal ganz kurz sagen, wird ja übertragen. In den nächsten Tagen irgendwann, glaube ich, auf ProSieben Max und zwar live.
Ja, am Sonntag mache ich das zusammen im Kommentar mit Daniel Abt, werden wir dann berichten. Timo wird uns natürlich die ganze Zeit auf Run Racing, kann man im Übrigen auch mal bei Instagram gucken, gibt nämlich einen neuen Run Racing Instagram-Kanal. Da versorgt uns Timo Schreider, der jetzt im Moment gerade die Strecke baut, der erste Mensch war, der mit diesen Elektro-SUVs für die Xtreme E da durch die Wüste ballern konnte. Muss man ja auch, weil er baut die Strecke und er ist der sogenannte Joker-Fahrer. Schade, dass wir ihn nicht dabei haben, aber ich glaube, das können wir bei dem Gast, den wir heute haben, verschmerzen.
Erstmal ist ja motorsporttechnisch am Wochenende eine Menge los gewesen. Also ich habe Formel 1 geguckt, ich habe MotoGP geguckt. Das war beides, muss man sagen, geil. Und vor allem hatte ich so ein bisschen das Gefühl an diesem Wochenende, ich weiß nicht, wie es dir geht, Eddie, aber es geht jetzt wieder so richtig los. Mit der Formel E sind wir ja schon gestartet, da sind wir ja schon vor Saisonrennen 3 und 4. Das Ganze dann am 8., glaube ich, 8. und 9. oder 9. und 10. April, ne? Berichtige mich.
Genau.
9.10. Ja. Ne? 9.10. genau. Dann live aus Rom, aber jetzt mit dem Start der Formel 1, aber auch mit dem Start der MotoGP. Jetzt ist wieder richtig Saison.
Ja, jetzt wird's auch langsam Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich drehe hier durch an meinem Schreibtisch. Also mir reicht's jetzt irgendwie hier Vorbereitungsmappen zu schreiben. Ich habe jetzt die Xtreme.
Du hockst den ganzen Winter, muss man sagen. Du hockst den ganzen Winter da in deinem Kabuff in Bremen am Schreibtisch.
Nein, das stimmt ja nicht. Ich habe ja noch ein paar Drittligaspiele gehabt, aber du kennst mich ja. Das ist auch in meinem Alter noch wie so ein bisschen wie ein Rennpferd. Ich habe gestern echt eine Träne verdrückt, dass ich nicht kommentieren durfte auf dem Sofa. Ja, und damit sind wir bei unserem heutigen Gast. Willst du den mal ansagen, Mattis?
Nein, aber, also pass auf. Also ich würde mich ja alles trauen in dieser Welt, aber diesen Gast musst du ansagen, weil du nicht nur wahrscheinlich von ihm gefühlt 1827 Rennen kommentiert hast, sondern glaube ich auch von ihm alles weißt. Ich entstamme ja auch der Generation, dass ich 1991 noch seinem Vater die Daumen gedrückt habe auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. Es wurde glaube ich 91, ihr werdet mich gleich berichtigen, die Vize-Weltmeisterschaft.
Es war 91.
Das war so diese Ralf-Waldmann-Zeit und der Graudis und so.
Ja, die kamen erst nach Papa Helmut.
Nach Papa Helmut erst, aber das genau. War so die 90er, ne? Also die frühen 90er. Und da habe ich wirklich immer Daumen gedrückt und war voll am Start. Und jetzt natürlich auch durch dich. Du weißt, Eddie, wenn mich einer fürs Motorrad fahren, beziehungsweise für die MotoGP und auch die anderen Serien begeistert hat in den letzten Jahren, dann warst du das. Deswegen diesen Gast kann ich nicht ansagen. Traue ich mich nicht.
Dann mach ich das mal. Und jetzt, bitte. Liebe Run Racing Podcast-Hörer, nicht nur ein guter Freund von mir, ein sensationeller Typ, und immer noch einer der besten, der allerbesten Zweiradfahrer der Welt. Moto2-Weltmeister war er schon. Gestern ist er nur 10 Sekunden hinter dem Sieger Maverick Vinales ins Ziel gekommen. Und das als Honda-Testfahrer. Hier ist jetzt live zugeschaltet aus dem Ritz-Carlton, glaube ich, in Doha, in Katar. The one and only, number 6, Stefan Bradl.
Da lacht er. Servus. Ja, ich muss ja lachen. Was soll ich sonst machen?
Also Stefan,
jetzt war es halt so geil.
Ich mach das so. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich, bei euch dabei zu sein. Ich habe mir jetzt ewig das Lachen verdrücken müssen, weil ihr das so mir euch gegenseitig richtig cool zugespielt habt. Und endlich habt ihr mal die Katze aus dem Sack gelassen und jetzt bin ich da und jetzt können wir loslegen. Aber es war ein richtig cooler Countdown.
Ja, war ein cooler Countdown, absolut. Wir haben schon 5 Minuten voll. Dabei unsere Chefs haben uns immer gesagt, Stefan, wir sollen so 30 Minuten machen. Das wäre ganz schön. Die letzte Folge waren 1,5 Stunden.
Ja, aber da vergeht die Zeit ja auch ziemlich schnell. Also es geht ja schon mal richtig gut los, es macht Spaß und dann kann ich mir vorstellen, dass das ziemlich schnell die Zeit vergeht, weil wenn man mit Eddie Mielke da am Mikrofon sitzt und quatscht, dann ist da gleich einmal eine Stunde nix.
Ja, 100%. Und vor allem der Eddie darf zu Hause rauchen. Ja, das hat er auch nochmal einen großen Vorteil, dass er immer, der sitzt ja immer mit Kippchen da und weißt du, ich sitze hier auf dem Trocknen. Aber gut, du bist natürlich Leistungssportler, wahrscheinlich Rauchen kein Thema in deiner Welt und Alkohol wahrscheinlich auch selten, ne?
Alkohol auch sehr selten, wobei ich jetzt gerade vom Abendessen hochgekommen bin und ich muss zugeben, ich habe ein kleines Bierchen mir gegönnt, weil ja, heute ist Montag und das ist ein bisschen der Cheat Day nach einem Rennen. Also habe ich mir mit meinen Mechaniker-Jungs ein Bierchen genehmigt und bin jetzt auch schon wieder brav auf dem Zimmer, war mit euch verabredet und ja, es gibt nicht mehr allzu viel zu tun. Ein Bierchen darf man sich in der Woche schon mal genehmigen, oder?
Also ab 100%, bevor ihr gleich das Fachliche besprecht, weil da höre ich dann wirklich wie ein kleiner Junge zu und staune, aber ich bin mehr der Mann für die soften Fragen hier, ja. Also du bist im Ritz-Carlton Hotel in Doha, da sitzt du gerade. Genau. Wenn wir hier miteinander sprechen. Okay, du hast gestern dein Rennen gefahren, das beredet ihr gleich. Ich will erstmal wissen, dürft ihr da raus? Gibt es da überhaupt Möglichkeiten, irgendwas zu machen? Oder hängt ihr auch wie wir damals in Saudi-Arabien die ganze Zeit im Hotelzimmer?
Ja, also es ist ziemlich ähnlich, denke ich mal. Ich weiß jetzt nicht, wie dein Ablauf da genau ausgesehen hat, aber bei uns ist
Hotelzimmerstrecke, so, Hotelzimmerstrecke, Hotelzimmerstrecke.
Genau.
Essen auf dem Zimmer.
Es ist bei uns so, dass die MotoGP eben das Ritz-Carlton hier komplett gemietet hat. Wir sind hier in unserer eigenen Bubble, dürfen uns natürlich nicht draußen frei bewegen, also wir dürfen das Hotelgelände nicht verlassen und seit gestern oder vorgestern ist es, haben sie die neue Regel eingeführt, jetzt ist auch der Poolbereich geschlossen, auch sämtliche Freizeitaktivitäten, die man auf dem Hotelgelände hat machen dürfen, Basketball spielen und so weiter. Das ist jetzt auch untersagt. Das ist das Einzige, was noch irgendwie möglich ist, ist ein Gym, das in einem großen Konferenzsaal verlegt wurde. Und da kannst du dir vorstellen, ich weiß nicht, wie viele Zimmer das Ritz-Carlton hier in Doha hat. Ich bin hier im obersten Stockwerk, im 21. Gefühlt, was weiß ich, 2000 Zimmer. Und im Gym ist eigentlich auch immer Hochbetrieb, egal wenn du mitternachts dahin gehst. Und ja, wir sind halt hier in der Bubble und haben auch keine eigenen Leihwagen. Also wir müssen uns das Shuttle immer bestellen. Aber gut, das ist alles Jammern auf einem hohen Niveau. Ich sitze hier in meiner Suite im 21. Stock. Das hat ungefähr 100 Quadratmeter hier im King-Size-Bett. Also es ist schon auch auszuhalten, aber 2 Wochen sind dann auch ein bisschen lang.
Reicht dann wahrscheinlich, ja.
So, Eddie, ich komme zwischendurch mit den weichen Fragen, aber redet ihr mal über...
Nee, erzähl du erstmal da als MotoGP-Zuschauer-Rookie. Naja, Rookie bist du nicht ganz, ist ja Quatsch, hast ja Helmut Bradl 91 schon gesehen. Wie fandst du das denn gestern, das MotoGP-Rennen? Wie hat es dir denn gefallen als Zuschauer?
Also ich finde ja erstmal, also ich finde die Kompaktheit grundsätzlich bei den MotoGP-Rennen extrem gut, ne? Das ist also relativ zügig. Das ist jetzt nicht so langatmig. Bei der Formel 1 hatte ich gestern tatsächlich ein paar Mal so das Gefühl, so, boah, okay, das ist jetzt auch gut. Das war natürlich am Ende dann auch nochmal spektakulär und so und Verstappen und Hamilton und was heißt spektakulär, aber wurde dann zumindest ja ein bisschen diskutiert und war dann auch ganz cool und Toto Wolff erst völlig am Ende und so, aber ich hatte so zwischendurch das Gefühl so, ja, ist auch lang so ein Formel-1-Rennen und das gefällt mir bei der MotoGP extrem gut. Das ist ja, Stefan, berichtige mich, das war ja gestern nach 40 Minuten war die Messe gelesen, ne?
In der Kürze liegt die Würze. 45
genau, Minuten in der Kürze liegt die Würste. Und ich habe mit dir so ein bisschen, natürlich mitgefiebert wegen heute, das ist völlig klar. Aber ich fand's, erstmal habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass nach diesem ganzen Hin und Her und Marc Marquez, den du ja ersetzt hast, dass du dann eben fahren durftest, das fand ich mega und hat mich persönlich sehr gefreut. Ich weiß jetzt nicht, ob du zufrieden bist oder nicht mit deiner Leistung. Ich habe auf jeden Fall die ganze Zeit mit der Mitte sozusagen mitgefiebert, völlig klar. Aber ich habe mich dann so ein bisschen mit deiner Karriere auch mal beschäftigt und habe festgestellt, auch in der 125er-Klasse vor, ich weiß gar nicht, 15 Jahren gefühlt oder 10 Jahren, da hast du ja auch schon mit Marc Marquez um Weltmeisterschaften, glaube ich, gekämpft, um Punkte gekämpft. Ihr habt, glaube ich, die Moto, doch, das war 2011, deine Weltmeisterschaft in der 125er, ja, ne?
Nee, Moto 2.
Oder Moto 2, ja, siehst du, jetzt kommt hier wieder der Fall, Entschuldigung.
Das heißt vielleicht beim Eddie Moto 2, bei mir heißt es Moto 2.
Moto 2, ja, also wie auch immer. Auf jeden Fall weiß ich, ich weiß halt, dass ihr damals ja auch schon um die Weltmeisterschaft miteinander gekämpft habt. Und
Miteinander, gegeneinander.
Also gegeneinander vielmehr, genau. Und am Ende hast du es eben gewonnen. Der war dann auch, glaube ich, konnte nicht fahren am Schluss und so. Aber egal, du hast einen Vorsprung gehabt, dann konnte er nicht fahren und dann warst du verdienter Weltmeister. Punkt eins. Punkt zwei habe ich mich dann gefragt, und jetzt bin ich wieder bei so einer weichen Frage. Wenn man einen Mann in der Karriere so lange als Gegner hatte, wie fühlt es sich an, der Ersatzmann zu sein?
Das ist eine gute Frage. Wann haben wir uns das erste Mal auf der Rennstrecke getroffen, Marc Márquez und ich? Das war ungefähr 2006, glaube ich, in der katalanischen Meisterschaft, als ich da einen Gaststart hatte. Ich glaube, ich habe das Rennen gewonnen, er ist Zweiter oder Dritter geworden. Und seitdem verfolgen wir uns gegenseitig, haben natürlich heiße Battles gehabt. Und jetzt sind wir quasi Best Mates. Also jetzt arbeiten wir zusammen und ich versuche ihm die MotoGP-Weltmeisterschaft irgendwie wieder zu gewinnen. Ist schon ein bisschen verrückt, wie sich das Leben manchmal so verändern kann.
Ja, aber kotzt dich das nicht an, jetzt mal ernsthaft? Also mal.
Was soll ich sagen? Ich stehe da drüber. Mittlerweile bin ich alt genug. Wir hatten heiße Battles, es hat Spaß gemacht, aber am Ende des Tages ist es halt schon eher auch ein Kaliber, ich war froh, dass ich ihn 2011 besiegen konnte. Seitdem haben das nicht viele geschafft. Also an Jorge Lorenzo kann ich mich erinnern, der hat ihn nochmal besiegt in der MotoGP 2015. Aber seitdem ist er schon ein Kaliber. Gut, jetzt hat ihn die Verletzung da ziemlich aus dem Konzept gerissen. Was soll ich sagen? Nein, wir sind beide jetzt erwachsen geworden und befassen uns mit dem Thema natürlich sehr intensiv, arbeiten für die gleiche Firma, kommen gut miteinander aus und das, was in der Vergangenheit war, waren faire, harte Kämpfe, die haben Spaß gemacht, da lachen wir heute drüber, aber heute muss ich schon sagen, bin ich auf seiner Seite. Hört sich ein bisschen doof an, aber wir arbeiten zusammen.
Eddie, ich habe jetzt eine weiche Frage gestellt, jetzt bist du dran.
Ja, die war so weich, war die nicht. Ich fand die Antwort auch sehr gut und ich kann mich da speziell an eine Szene erinnern, weil ich es kommentieren durfte. 2011 dann am Ende der Saison, da nochmal Chapeau. Das war eine großartige Geste. Stefan Bradl ist dann Weltmeister, als dann klar war, dass Marc Márquez in Valencia nicht fahren konnte. Und der erste Gang von Stefan war rüber in die Box. Also nicht umgekehrt, sondern Stefan ist zu Marc Márquez gegangen, um ihn wahrscheinlich auch ein bisschen zu trösten oder einfach nur um den Respekt zu bekunden. Das war für mich eine so emotionale und großartige Szene von Stefan, als feststand, dass er Samstag, ich glaube es war vor dem Qualifying. Ja, Samstag
nach dem Qualifying.
Genau, na, bist du dann direkt in die Box zu Marc gegangen und da hat man dann schon gemerkt, dass eure Beziehung auch sehr, sehr viel mit gegenseitigem Respekt zu tun hat. Und mir hat Marc Márquez mal am Rande eines Interviews erzählt, da warst du noch MotoGP-Fahrer, aber ich glaube bei Aprilia zu dem Zeitpunkt. Da hat er mir gesagt, dass er froh ist, dass du keine Honda mehr fährst, weil ich habe dann gefragt, wieso, was meinst du denn? Ja, und dann hat er genau das Gleiche gesagt, wie das, was du gerade erwähnt hast. Guck mal die Statistiken durch. Wer ist der Letzte, gegen den ich einen Kampf verloren habe? Da gehört unter anderem Stefan Bradl zu. Und ja gut, was Stefan kann, haben wir unter anderem auch gestern wieder gesehen. Ich betone das nochmal. Das war ja jetzt nicht so eine Spaßansage, die ich vorhin gemacht habe, sondern wenn einer 10 Sekunden hinter dem Sieger mit diesen Raketen, obwohl er nicht Stammfahrer ist, obwohl er immer noch Teile aussortieren muss, also 10 Sekunden
hinter dem Sieger ins Ziel kommt. Genau, vor 3-4 Jahren bin ich mit 10 Sekunden hinterm Sieger bin ich auf dem Podium wahrscheinlich. Da sieht man, dass die MotoGP halt mega spannend, mega eng zusammengerückt ist. Nicht nur die MotoGP, alle drei Klassen sind sowas von, also Motorradweltmeisterschaft ist kein Zuckerschlecken mehr, das ist extrem harte Arbeit und da zählt jede fucking Runde. Also das ist schon unglaublich hart. Also ich bin daneben zu auch Experte bei Servus TV und habe da schönes Leben in der Boxengasse auf und abzulaufen und meinen schlauen Senf da abzugeben. Das ist deutlich einfacher als auf den Bikes zu sitzen und dann mit knapp 360 die in Doha da die Gerade runter zu pfeffern und wenn du den Bremspunkt gefühlt 3 Zentimeter verpasst oder was, dann ist die Runde im Arsch und kannst wieder von vorne anfangen. Also das Level, das wir jetzt fahrerisch, wie auch von den Herstellern, von den Maschinen her haben, das ist unglaublich hoch.
Also es ist ja, ihr seid, wenn ich das mal sagen darf, Steffen, ihr seid für mich die Helden der Rennstrecke, ihr Motorradfahrer, das sage ich ganz bewusst, ja. Und ihr seid für mich alle komplett wahnsinnig. Und das meine ich, das sage ich mit großem Respekt.
Glaub mir, wenn ich die Rennen im Fernsehen danach anschaue oder wenn ich es mir dann am Computer anschaue, denke ich mir auch, Alter, was ist hier los? Das ist echt
Wahnsinn. Denkst du das selber? Ich bin bekloppt?
Ich denke nicht, ich bin bekloppt, aber ich muss dazu sagen, es sieht halt auch im Fernsehen, weil die Aufnahmen halt auch so geil und spektakulär sind, sieht es auch noch ein bisschen brutaler aus. Wenn du selber drauf sitzt und die Hebel in der Hand hast, dann ist es auch nicht ganz so, dann sieht es auch nicht so schlimm aus oder brutal, aber die MotoGP lebt natürlich von den Bildern und den Bewegungen des Körpers, die ganzen Slow Motions, die man sieht, das geht schon unter die Haut, also die Aufnahmen, die MotoGP da die Dorna entwickelt hat in den letzten Jahren, das ist halt fürs Fernsehen wie gemahlen. Das ist perfekt.
Also im Fernsehen ist noch geiler als in echt.
Ja, nee, genau. Nee. Moment. Also Fernsehen ist schon
Moment.
Geil. Fernsehen ist schon geil. Ich habe ja gestern mit Entsetzen festgestellt, weil gestern auch so ein bisschen gefeiert wurde, 30 Jahre ist die Dorna jetzt im Geschäft. 30 Jahre sind die jetzt zuständig. Die haben das ja irgendwann mal übernommen. Da war die Motorrad-Weltmeisterschaft mehr oder weniger, weil Bernie Ecclestone im Übrigen, der davor Verantwortliche war, so ein Scherbenhaufen. Und Stefan wird mir recht geben, er kennt jetzt halt nur die letzten Jahre seiner aktiven Laufbahn, aber ich war von Anfang an auch mit den Dorna-Leuten, da gibt's jetzt immer noch welche im Fahrerlager. Stefan kennst du auch, den Giovanni Pipia, der rennt da immer noch rum. Der war damals auch einer meiner ersten Ansprechpartner bei der Dorna. Aber da muss ich Stefan recht geben, weil Matthias, wir beide haben ja einen Vergleich mit DTM, mit Formel E und auch durchs Formel 1 schauen. Das, was die Dorna da gemacht hat, an Onboards, an Grafiken, an immer wieder neuen Informationstools für die Zuschauer, an Animationen. Also das ist schon sensationell, was die da einen Job gemacht haben.
Aber die haben es auch erkannt. Wie es gemacht wird, weil man nimmt sich da die Formel 1 natürlich auch als Beispiel, weil Königsklasse auf 4 Rädern logischerweise. Aber die Dorna hat da immer so ein bisschen sich an der Formel 1 orientiert, aber hat schon auch immer so sein eigenes Ding gemacht.
Vielleicht muss man einmal, Stefan, wenn ich unterbreche, vielleicht muss man einmal erklären, wer die Dorna ist, für alle diejenigen, die jetzt nicht ganz so tief drin sind im Motorradrennsport, wie ihr sozusagen der Veranstalter dieser Weltmeisterschaft, genau, kann man sagen.
Der
Ausrichter.
Ausrichter, genau. Und wer ist das bei der Formel 1? Mittlerweile ist es Liberty Media. Wer war es vorher?
Ecclestone, genau.
Die Rechte.
In der DTM ist die ITR genau, mit Gerhard Berger, genau.
Und da haben die natürlich jetzt auch ihr eigenes Brot gemacht die letzten paar Jahre. Die haben natürlich auch erkannt, Formel 1 ist, da ist ein Image da, das ist existierend, das ist mega groß. Also müssen wir das, oder muss die Dorna das mit der MotoGP irgendwie versuchen, auf eine andere Art und Weise zu machen. Und hat natürlich die, wie soll man sagen, die Eckpfeiler der MotoGP dementsprechend dann auch verschönert und verbessert, und das eben die Fahraufnahmen. In einem Auto siehst du natürlich diese ganzen Bewegungen nicht, der Fahrer sitzt drin, du siehst den am Lenkrad drehen und Knöpfchen drücken, und dann ist natürlich auch schön, wenn er mit der Box sich austauscht und kommuniziert. Das kann man im Fernsehen schön übertragen, dass er bei der MotoGP, wenn am Hinterrad raucht und du slidest und der Fahrer bewegt sich, der Ellbogen ist am Boden, das sieht halt auch ziemlich spektakulär und geil aus. Aber wie gesagt, um auf das Thema nochmal zurückzukommen, es sieht im Fernsehen fast brutaler aus, als es in echt ist. Aus meiner Perspektive zu sagen, weil ich eben drauf sitze und das Zeug auch selber steuern kann.
Jetzt deine Mutter, wenn ich da, Eddie, einmal dazwischen gehen darf, bei diesem Thema Brutalität und du hast ja auch viele Unfälle gehabt in deinem Leben. Wir haben hier vor 2 Wochen mit Sandro gesprochen, Sandro Cortese, der nach seinem Wahnsinnsunfall sich da zurück ins Leben gekämpft hat. Unglaublich. Also wer die Folge nicht gehört hat, scrollt mal 2 Folgen zurück und hört euch das auch nochmal an, was der darüber erzählt hat, wie er sich immer noch übrigens ins Leben auch zurückkämpfen muss, nachdem der Unfall letztes Jahr im August gewesen ist. Deine Mutter ist damit groß geworden, dass ihr Mann eben Motorradrennfahrer gewesen ist, ihr Sohn dann auch wahrscheinlich sehr früh auf dem Motorrad gesessen hat. Wer hat Angst um dich? Gibt es Menschen, die sich sorgen?
Ja, ich denke, da ist an allererster Stelle meine Mama, logischerweise.
Also, ich meine, was hat die denn für ein Leben?
Ja.
Zuerst der Papa, also der
Ja.
Ehemann fährt wie so ein Irrer, jetzt der Sohn, also im Positiven, ne? Also
Ja,
die hat ja
du
permanent
hast schon
Angst.
recht. Ja, ich muss es auch sagen, weil ich habe da größten Respekt vor meiner Mama. Wenn ich mich ein bisschen in ihre Position versetzen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch durchdrehen. Wir haben jetzt am Sonntag wieder ein Rennen, das ist der 4. April, das ist ihr Geburtstag. Da wird die wahrscheinlich die Nacht davor jetzt wenig schlafen. Aber am Ende des Tages, ja, sie hat sich da schon damit abgefunden. Sie weiß auch, dass wir da echt gut in sicheren Händen sind. Aber dass der ganze Sport natürlich auch gefährlich sein kann, wie du sagst, Sandro Cortese ist ein guter Kumpel von mir. Wir tauschen uns auch regelmäßig aus. Das hat mich schon auch schwer getroffen, der Crash von ihm. Und ich habe ihn dann auch besucht. Und ja, das hinterlässt schon Spuren, gar keine Frage. Aber am Ende des Tages ist halt die Liebe zu diesem Sport doch so groß. Und ja, das Adrenalin, das du bekommst, der Sport, ich sag so oft, dass der kann so zum Kotzen sein. Der ist so scheiße, alles ist beschissen. Aber irgendwie eine halbe Stunde später kann es sein, dass du schwebst auf einer Wolke und es ist einfach so ein geiles Gefühl, dass du, glaube ich, mit keiner, ich bin nicht, im Gegenteil, ich bin nicht drogensüchtig, ich weiß auch nicht, wie Drogen auf den Körper sich auswirken, aber das ist eine Art Droge, glaube ich. Und ja, es ist alles beschissen, aber alles so geil zur gleichen Zeit manchmal, das ist schwer zu beschreiben. Oder
Wie
Eddie, was
gesagt,
meinst du?
ich ziehe den Hut, ich ziehe den Hut vor dir, vor allen deinen Kollegen, wirklich, egal welche Klasse, die Jungs, die da auf dem Motorrad unterwegs sind, Wahnsinn. Und ich ziehe den Hut vor deiner Mama Gisela.
Danke.
So,
Ich
Eddie.
kann dir, ich kann dir sagen, Mattes Gisela ist auch eine ganz coole, aber wie oft ich mit Gisela schon irgendwo hinter der Box am Truck gestanden habe und wir uns gegenseitig ausgetauscht haben und uns
Habt ihr bestimmt auch
Gedanken.
eine geraucht daneben, ha?
Ja, haben wir auch, ja, aber das ist ja, wir kennen uns so lange. Das sind ja auch besondere Geschichten, Matthias. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber du hast vorhin 91 erwähnt. So, und jetzt telefonieren wir mit Stefan, mit dem ich in den letzten Jahren auch so viel erlebt habe. Und das ist so ähnlich wie mit dem Sandro neulich. Man ist dann ja auch wirklich miteinander befreundet, kann man, glaube ich, sagen. Aber wenn ich mir überlege, ich habe 91 angefangen, da bin ich mit dem Kassettenrekorder in Jerez de la Frontera, gibt es auch irgendwie noch irgendwelche Bilder von, hinter Helmut Bradl hinterhergelaufen. Ich hatte natürlich keine Chance gegen die Fernsehleute eigentlich als Radioreporter. Aber das war mein allererster Einsatz. Da war Stefan noch gar nicht auf der Welt, das muss man sich mal vorstellen.
Doch, 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 der war
Doch, ich
zwei.
bin
Der war
89
zwei.
geboren.
Stimmt,
der
war
war
zwei
zwei.
Jahre
Aber
alt.
auf jeden Fall war er nicht an der Rennstrecke. Also er war noch nicht auf der Rennstreckenwelt. Und
Stimmt.
ich renn mit einem Kassettenrekorder hinter Helmut Bradl, der da seinen ersten 250er Grand Prix gewonnen hat. Tolles Erlebnis. Es sind natürlich Bilder, die man nie vergisst. Und auch Stefan begleiten zu dürfen, auf dem Weg mit der Kiefermannschaft. Ich erinnere mich noch an Estoril. Als du noch Sutter gefahren bist, das erste Rennen bei Mischverhältnissen, was du gewonnen hast, durfte ich kommentieren. Ja, und dann eben auch so ähnlich wie bei Sandro auch diesen Weltmeistertitel zu kommentieren dürfen,
Eddie,
sage ich mal. Das war toll.
du hast hier vor 10 Jahren, also wenn heute, genau, heute vor 10 Jahren, war doch mein sensationeller Einstand im Jahr 2011, als ich hier in Doha Startziel in der Moto2 gewonnen habe.
Richtig. Habe ich auch kommentiert.
Moto2 meine ich
Ja,
eigentlich.
ja. Nein, ist ja egal, ob Moto 2 oder Moto 2, wir wissen, was wir meinen.
Ja.
Das war mit der Kiefermannschaft und ganz ehrlich, Stefan, das waren doch geile Zeiten, oder? Was wir erlebt haben. Also, das
Ja.
war nicht nur sportlich für dich ein Kracher, das war auch
Da habe ich noch einen
menschlich toll.
Ausweis herzeigen müssen, wenn ich abends Party machen wollte. Das war schon eine coole Sache.
Ja, du bist total, du bist ja wahnsinnig, du hast ja wahnsinnig jung, oder ich weiß nicht, wie das jetzt im Motorradrennsport so ist, aber du bist ja mit 15, glaube ich, hast du dann dein Debüt oder 16 oder so, dein Debüt in der Weltmeisterschaft gefahren, ne?
Ich
Mit
glaube, ich
15
war
durfte man damals
15.
noch. Du warst
Ja,
15.
genau. Ich
Beim
war
Stabs auf
15.
der KTM warst du 15.
Als Wildcard bin
Richtig.
ich definitiv noch 15 gewesen, richtig. Und dann ging es in meine erste volle Grand Prix-Saison in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Da war ich dann doch schon 16.
Stimmt die Geschichte, dass du mit 17, aufhören wolltest?
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich war vielleicht körperlich oder so, ich war 16 Jahre alt auf dem Papier, aber innerlich war ich im Kopf vielleicht noch 13 oder so, also ich habe ein bisschen länger gebraucht.
Das bin ich bis heute.
Ja, ja, geht uns allen so, und dann habe ich eben, ja, der Einstand war nicht ganz so einfach. Ich habe dann 2016 auch schon eigentlich die erste schwere Verletzung gehabt, da hat es mir in Malaysia bei einem...
2006 meinst du, ne?
Sorry, 2006, ja.
Bei einem kannst du mal sehen.
Ja, man wird älter, gell?
Ja, klar. Ja.
Bei einem Startversuch hat mir in Malaysia Alexis Masbou, ein verrückter Franzose, hat mich komplett übersehen und einfach voll abgeräumt. Und dann habe ich mir Schien- und Wadenbein gebrochen. Und dann war, das war im Oktober, dann war natürlich die Saison gelaufen. Und dann hat auch KTM den Vertrag mit mir dummerweise auch aufgelöst. Also das war eine dumme Geschichte. Und bin dann in das... ja, es schließt sich auch wieder ein Kreis, in das Repsol Honda Junior Team gekommen. Heute bin ich in der großen MotoGP im Repsol Honda Team. Jedes Kind träumt davon. Und damals habe ich die Chance gehabt, da den großen Kindheitstraum in Erfüllung gehen zu lassen, und habe dann einfach gemerkt, das ist nichts für mich. Da waren wir dann im Militärcamp von Alberto Pucci, mein heutiger Chef, mit dem ich gestern Abend zurück ins Hotel gefahren bin und die beste Unterhaltung je geführt habe. Der hat mich damals ein bisschen gedrillt und das hat mir gar nicht gefallen. Da war mein Papa auch nicht erlaubt in der Box, also das war ein bisschen so ein Militärcamp, ein bisschen eine eigenartige Geschichte, aber das hat absolut nicht zu meinem Stil gepasst, wie ich Rennsport und Motorradrennsport leben wollte, weil ich habe meinen Vater gebraucht, ich habe meine Familie gebraucht, und zu der Zeit waren die Spanier ein bisschen anderer Auffassung, das war ziemlich strikt. Und dann habe ich gesagt, hey Jungs, nee, wenn ihr das mit mir so vorhabt, dann hau ich ab, weil dann suche ich mir ein anderes Hobby, oder dann habe ich keinen Bock, wenn nur das der Weg ist, um meinen großen Traum Weltmeister zu werden, wenn das der einzige Weg ist, dann bin ich raus, dann taugt mir das nicht. Deshalb war dann das der erste Rücktritt von mir.
Das fand ich total beeindruckend, als ich das gelesen habe, mit 17. Also,
ja, Mattes,
ich wusste jetzt nicht, ob es stimmt, aber ich habe, ja.
Ich muss mich aber eben einmischen. Das musst du dir aber mal vorstellen und auf der Zunge zergehen lassen. Da ist einer, der heimatverbunden ist, der seine Familie und seine Freunde über alles pflegt und schätzt und braucht. Und wenn man einmal mit Stefan Bradl zusammen war, dann weiß man das. Das ist was, das hält auch für länger. Ne? Also das hat schon Bestand, so eine Beziehung, so eine Freundschaft zu Stefan Bradl. So, da ist aber einer mit 17, der gerade am Beginn seiner Karriere steht, dem eigentlich da die ganzen Helden aus dem spanischen Motorsport gerade irgendwas erzählen wollen. Da steht dann aber einer mit 17, der dann sagt, nö, so wird das nichts mit mir und Höchstleistungen auf zwei Rädern, da habe ich keinen Bock zu. Und tritt quasi zurück. Also da kann ich nur noch mal sagen, Chapeau, und dann vor allen Dingen so zurückzukommen, das ist natürlich der Oberhammer. Und dazu passend, weil Stefan gerade das erwähnt hat, dass er gestern mit Alberto Puig zurückgefahren ist. Und der Alberto ist gar nicht so. Ich weiß, dass man immer, wenn man Fernsehen guckt, den Eindruck kriegt, dass der wirklich zum Lachen im Keller geht und dass der nie lächelt und dass der ein ganz Bärbeißiger ist. Aber der kann auch anders. Und ich habe mich total gefreut, weil ich habe zwar im Moment aktuell mit der MotoGP nichts zu tun und keinen Job, der mit der MotoGP irgendwie zu tun hat, aber ich lese immer noch alle Pressemitteilungen. Und in der HRC Honda Pressemitteilung, in der offiziellen von heute, war ein Zitat von Alberto Puig, wo er gesagt hat, auch Stefan Bradl muss ich lobend erwähnen, der ist gestern Abend mit ganz, ganz viel Kopf gefahren und hat vor allen Dingen das Motorrad nach Hause gebracht, ist das Rennen durchgefahren, hat ein sehr gutes Ergebnis eingefahren und uns sehr viele Daten geliefert. Das ist fast wie ein Ritterschlag von Alberto, oder Stefan?
Ja, ich hab so ein Mega-Verhältnis zu ihm mittlerweile. Das ist geil. Also ich fühle mich so wohl. Er ist also wenn du ihn nicht kennst, dann hast du Angst vor dem Typ. Eddie, ich gebe dir recht. Nach außen hin ist er schon er hat halt immer eine finstere Miene drauf. Aber das Witzige ist, dass, wenn du den einmal blöd zurückredest, so blöd wie er dich anredet, dann hast du besten Respekt von ihm verdient. Mhm. Und das muss man natürlich auch immer wieder mit Leistung bezeugen. Aber ich unterhalte mich mittlerweile mit ihm auf einer Augenhöhe. Und das habe ich auch gelernt. Man wird natürlich älter, man reift im Fahrerlager, man kennt seine Pappenheimer. Dann weiß man auch, dass man muss nicht nur einstecken. Wir Deutsche sind da sowieso in der Unterzahl, da darf man schon nochmal austeilen. Und das habe ich verstanden, wie das Ganze funktioniert. Und wenn du das Spielchen nochmal so ein bisschen durchschaust, dann öffnet dir das viele Türen und dann tust du dich einfach leichter, auch durchs Leben zu gehen im MotoGP-Fahrerlager.
Das ist ein schöner Punkt, Eddie, den du da gerade machst, auch mit dem Zitat dieser Pressemitteilung. Wenn ich das jetzt so von außen höre, und ja, auch Stefan Bradl hat einen guten Job gemacht. Wir haben es ja gerade nochmal auch darüber gesprochen, wie eng diese MotoGP ist und dass da gefühlt irgendwie 6, 7, 8 Jungs rumfahren, die alle Weltmeister werden können. Das letzte Jahr hat das übrigens gezeigt, mit gefühlt, ich weiß nicht mehr, 10 Siegern in wie viel Rennen, keine Ahnung, es war.
Ja, ich hab's auch nicht mehr auf dem Schirm.
Es waren viele. Am Ende war es Johann Mir, der das Ding dann gewonnen hat, aber und damit auch verdient übrigens Weltmeister geworden ist. Aber das zeigt ja, also wenn du heute Zehnter wirst, also wenn du in der Formel 1 dauerhaft Zehnter wirst, dann hast du mit der Weltmeisterschaft nichts zu tun. Aber ich wage die These zu sagen, wenn du in der MotoGP Zehnter wirst, dann kann das im nächsten Rennen, und zwar nicht, weil alle anderen ausfallen oder weil, um das Formel-1-Bild zu malen, Mercedes oder Red Bull irgendwie versagen, sondern da kannst du in der MotoGP das nächste Rennen realistisch gewinnen, richtig?
Ja, ist richtig. Also schau dir als gestern das Rennen an. Valentino Rossi ist als Vierter losgefahren und ist als Zwölfter hinter mir ins Ziel gekommen. Ich bin als 17. losgefahren und bin als Elfter ins Ziel gekommen. Also es ist so viel möglich, das ist unglaublich. Aber ich muss dazu sagen, es ist als Aktiver, es ist eigentlich kein so ein tolles Gefühl, weil du gehst mit so viel Nervosität ins Rennen, es kann so viel passieren. Du weißt nicht, du kannst dir keinen Plan zurechtlegen. Und das ist das, was jedem Fahrer so viel Kopfzerbrechen bereitet. Du kannst echt gute freie Trainings fahren, Qualifying passt und im Rennen, aus welchem Grund auch immer, du machst alles genauso gefühlt, du sitzt genauso drauf, du fühlst dich genauso, aber es soll nicht sollen. Es soll nicht so sein wie die Tage zuvor. Und auf einmal, wenn die kleinste Kleinigkeit nicht perfekt funktioniert, kommst du als 12., 13. aus der ersten Runde und
ist das der Kopf? Ist das der Kopf?
Nee.
Oder nee, ist es das Material? Aber ich meine, du verlernst ja von einem Tag auf den anderen das Fahren nicht. Oder ist es das Material? Ist es die Temperatur? Ist es
ja, der Reifendruck? Ja, Verhältnisse. Freitag, Samstag war es bei uns bullenheiß. Also wir hatten 50, fast 60 Grad Asphalttemperaturen. Gestern am Sonntag waren es noch 22. Das hat natürlich brutal viel Auswirkung. Und Corona, wie auch durch die Verletzung von Marc Marquez, der Dominator der letzten Jahre, der ist ausgefallen. Jetzt hat sich irgendwie keiner getraut, so ein bisschen die Führungsrolle zu übernehmen, habe ich auch das Gefühl gehabt. Also jeder hat da mal ein Rennen gewonnen, aber keiner hat so wirklich die Konstanz reingebracht. Und dann haben alle Fahrer so ein bisschen verstanden, eigentlich bin ich nicht weit weg, ich schaffe das auch. Und da ist das Selbstbewusstsein jedes einzelnen Fahrers dann deutlich größer geworden und das Ganze hat sich durchgemischt. Man muss aber auch dazu sagen, technisch von den ganzen verschiedenen Herstellern ist das ganze Feld auch extrem zusammengerückt. Also die Dorner, die Regeln in den letzten Jahren immer mal wieder verfeinert haben und angepasst haben, haben da schon an den richtigen Stellschrauben gedreht, um eben die Meisterschaft so attraktiv wie möglich zu machen.
Das ist Ihnen gelungen, Matthias, das kann ich auch dazu sagen. Die Zielsetzung von der Dorner war ja immer, also ich erinnere mich an Zeiten, als es schwierig war, überhaupt 15, es gibt ja Punkte für die ersten 15 in der MotoGP, als es überhaupt schwierig war, 15 Königsklassen-Motorräder an den Start zu kriegen. Stefan wird sich vielleicht aus seinen Kindertagen auch noch dran erinnern. Gab es auch mal, als sie angefangen haben. So, jetzt haben wir 22 Weltklassefahrer. Die Markenvielfalt ist da. Und das ist so eng. Und das, was Stefan gerade gesagt hat, ich glaube, das hat überhaupt nichts mit dem Kopf zu tun, weil Stefan hat es vorhin ja auch schon mal anklingen lassen. Er ist gestern als Elfter eine Sekunde hinter einem Top-10-Platz gewesen. Und da bin ich früher immer für ausgeschimpft worden, wenn ich gesagt habe, Stefan Bradl Weltklasse, weil er irgendwie, was weiß ich, auf Platz 5 oder so für Lucio Cecchinello ins Ziel gekommen ist. Nur mittlerweile ist das noch viel, viel enger geworden. Frag mal bei Franco Morbidelli nach, der 18. geworden ist. Der war in jeder Trainingssitzung, war der vorne dabei. Mega Favorit
gestern.
Ne? Ja. Der ist Vize-Weltmeister gewesen im letzten Jahr. So, und dann ist irgendein kleines technisches Detail, vielleicht auch Reifentemperatur, vielleicht auch was immer. Ich habe was gehört, von wegen, es hätte irgendwas mit seinem Starting-Device nicht geklappt.
Ja.
Was auch immer, die Gründe werden sie uns nicht sagen, die werden sich das angucken. Aber wenn da ein kleines Detail, früher konnte man sowas überfahren, wenn da ein kleines Detail nicht stimmt, ja, dann bist du halt am Arsch, dann bist du hinten dran. Früher war das gang und gäbe und ist ja auch in anderen Rennserien, über die wir ja auch berichten, Matthias, so, dass du als Dritter, Vierter, Fünfter hast du 10 Sekunden und siehst den, der da vorne gewinnt, nämlich im gestrigen Fall Maverick Vinales noch. Stefan ist auf 11 eingekommen, 10 Sekunden, wie gesagt, hinter Maverick Vinales. Ja, der hat den auch noch die ganze Zeit gesehen. So, und wie viele Rennserien gibt's auf der Welt, wo das so ist, wo die Besten der Welt 45 Minuten lang erstklassiges Racing zeigen und dann sieht der Elfte den Ersten noch. Das ist ja unfassbar. Ich meine, noch unfassbarer ist es ja teilweise, was in der Moto 3 los ist. Das war gestern auch nicht viel anders. Und da hat die Dorna einfach einen Weg gefunden mit ihren Reglements, mit den Limitierungen, die sie gemacht haben. Also zum Beispiel den Werken zu verbieten, unendlich viele Motoren in einer Saison zu verwenden. Die haben das einfach geschafft, den Sport mega, mega telegen und mega spannend zu machen. Und ihr kennt mich beide gut genug. Ich habe gestern schon mal so einen Moment gehabt, wo ich auf dem Sofa gesessen habe und eine kurze Träne verdrückt habe, dass ich nicht kommentieren durfte. Aber meine Frau war schlau, die wusste, dass das ein blöder Abend für mich wird, emotional. Deswegen hat sie mich alleine gelassen.
Ach, Eddie, komm, du hast so viele schöne Dinge zu kommentieren. Ich möchte jetzt hier ja, nicht mit der, mit der Romantikkeule auspacken. Du hast viele tolle Saisons auch in der MotoGP erlebt, ne?
Das ist ja noch nicht aller Tage Abend, das geht ja weiter, oder? Es ist jetzt vielleicht mal eine kleine Pause dabei, vielleicht ergibt sich wieder was. Du weißt doch, wie schön also,
Eddie,
das Rennfahrerleben geht.
Absolut, klar. Eddie. Nein, Eddie, ich will das auch nochmal ganz deutlich sagen. Mit 73 ist der Zug noch nicht abgefahren.
Genau ja? So sieht's aus. Und außerdem war das auch mal sehr schön, den Kollegen, weil Yves Scher ist ja auch eine gute Bekannte von mir und eine gute Kollegin, mit der ich schon viel zusammen erlebt habe. Alex Hofmann kenne ich gut, Christian Brugger, Stefan Nebel. Das war einfach auch dann doch auch sehr schön, mal zu gucken. Und da kann ich auch nur sagen, Chapeau, Respekt, Servus TV. Das, was sie machen, machen sie richtig. Also ich habe jetzt nicht Formel 1 auf Servus TV geguckt, aber MotoGP habe ich ja sonst auch nicht so viel Zeit gehabt. Das war eine 1A-Übertragung und das war erstklassig und genau so muss man diesen Sport auch verkaufen, weil der Sport das mal definitiv verdient hat. Also das ist mal definitiv Fakt.
Also ich finde Eddie, ja, die MotoGP wäre...
Eddie, ich habe gerade nachgeschaut. Erstens, dein Geburtstag, den habe ich hier eingetragen, den weiß ich natürlich, der 19. April.
Ja, schön, dass das jetzt alle wissen.
Aber ich habe jetzt schwer überlegen müssen, ob du nicht einen runden Geburtstag feierst dieses Jahr. Aber
nee, es trifft noch dich nicht.
Ja erst nächstes Jahr.
Richtig. Weißt schön, du, dass du hier...
Weil ich weiß, dass mein Papa im November 60 wird. Und ich weiß genau, dass ihr ziemlich gleich alt seid. Aber ich habe gedacht, du wirst ein bisschen früher, also jetzt eben... demnächst in 4 Wochen schon 60, nee, aber dann...
Nee, der Bursche wird 59.
Ja, Helmut ist noch mal einen Tick älter.
Deutlich älter, ja.
Aber da müssen wir uns was überlegen für den Helmut, oder?
Ja, ich bin auch schon ein bisschen überlegen, aber ich kann dir ganz beruhigt sagen, dass ich am 17. November gerade aus Valencia vom letzten Grand Prix zurückkomme. Aber gut, es wird sich schon was geben. Ein bisschen Zeit haben wir noch bis dahin. Mal genau. Schauen, was das Leben lasst allgemein uns, so wieder macht bis dahin.
Ich wollte gerade sagen, hoffentlich ist eine Feier möglich. Das wünsche ich deinem Papa wirklich sehr. Sag ihm, da war damals in Hagen, das ist die Stadt neben Ennepetal, der Heimat von Ralf Waldmann, da war damals ein 12-Jähriger, der mitgefiebert hat, 1991. Ja. Stefan, ihr habt gerade etwas ganz Wichtiges gesagt, das hat mich zu einem Gedanken gebracht. Und mich würde interessieren, du hast ja gerade auch oder vorhin eingangs dieses Gesprächs, wie ich finde, sehr beeindruckend auch deine Rolle, deine jetzige Rolle und auch wie du diese jetzige Rolle angenommen hast, beschrieben. Und trotzdem will ich nochmal dieses Leistungssportler-Herz irgendwie versuchen, ein bisschen zu kitzeln. 22 Weltklassefahrer im Feld der MotoGP. Ich wage die These zu sagen, du gehörst definitiv zu diesen Top 22. Eddie, ist der Daumen hoch, wenn ich das sage? Und wenn ich jetzt sage, Top 15, Top 10, dann ist der Daumen wahrscheinlich immer noch oben.
Als Permanentfahrer mit einem vernünftigen Team wird Stefan Bradl permanent in die Top 10 fahren in der MotoGP.
Und damit auch permanent um die Weltmeisterschaft mitkämpfen. So.
Na logisch.
Und jetzt frage ich jetzt, bevor ich da Stefans Statement zu haben möchte, Eddie, frage ich dich, ist es nicht nur aus deutscher Sicht, also ich nehme jetzt mal die schwarz-rot-goldene Brille ab, aber dass ein solches Talent wie Stefan eben nicht zu diesen Top 22 Stammfahrern gehört, das ist doch eigentlich Irrsinn, Eddie.
Das ist natürlich Irrsinn, aber erstens mal müssen wir leider feststellen, das weiß Stefan auch, dass der Motorradrennsport nicht die größte Lobby in Deutschland hat. Die Verbände haben, ich weiß jetzt nicht wie viele Jahrzehnte, alles verpennt, was Nachwuchsarbeit angeht. Wir haben im Moment noch einen Permanentstarter. Also ich habe auch schon harte Zeiten erlebt, als es Alex Hofmann und Steve Jenkner waren, die einzigen beiden Deutschen waren, die in der WM fuhren. Das war auch schon schwierig, aber jetzt haben wir noch einen einzigen mit Marcel Schrötter und ich kenne halt auch den Unterbau und ich weiß halt auch, was es kostet, überhaupt da reinzukommen. Und okay, da gibt's jetzt gute Ansätze mit dem Northern Talent Cup, den der ADAC ins Leben gerufen hat. Ja, nur das kommt 15 Jahre zu spät. Das ist einfach viel zu spät. Und wir können heilfroh sein, dass sich Sandro Cortese und Stefan Bradl so durchgesetzt haben in ihrer Karriere. Und auch jetzt Marcel Schrötter, der ja immer noch fährt. Jonas Folger fährt im ab Mittwoch testet er bei seinem WM-Comeback in der Superbike-WM in Barcelona. Also wir haben ja ein paar Talente gehabt, aber alles, was da dranhängt, alles, was da kommt. Es gibt eben halt in Deutschland leider nicht so einen Typen wie Valentino Rossi, der mit seiner VR46-Akademie Sponsoren wie Sky rangezogen hat und dann einfach eine Struktur gebaut hat, dass jetzt auch sein Bruder Luca Marini, seine Jungs, die er ausgebildet hat, Pecco Bagnaia, der Polesetter, das sind ja alles Jungs, die aus Valentinos Stall kommen. Sowas gibt's halt in Deutschland nicht und hat's nicht gegeben. Und das ist das große Problem. Der Sport hat keine Lobby und deshalb ist Stefan Bradl jetzt, und ich bin ja froh, dass er Testfahrer ist und Ersatzfahrer für Marc Marquez ist. Das ist besser, als wenn er zu Hause sitzen würde. Aber da du ja vorhin den Podcast mit Sandro Cortese erwähnt hast und wir Sandro ja auch gefragt haben, wie es denn aussieht mit seiner Karriere, ob er nochmal fährt, wo Sandro dann gesagt hat, also ich fahre nicht, wenn ich Geld mitbringen muss. Das ist halt leider die bittere Wahrheit für deutsche Zweiradsportler, dass es da keine Lobby gibt und dass das sehr, sehr schwierig umzusetzen ist.
Also
da
Talent, sozusagen Geld, Stefan, Eddie, ja. Verstanden. Stefan, Geld schlägt Talent. Leider ist es so in diesem Business, ja?
Nee, der Eddie hat schon recht, er hat es natürlich wieder sehr ausführlich beschrieben, gell? Es fehlt die Lobby.
Du kennst den Eddie.
Ja, er hat definitiv recht, es fehlt uns, wir haben mit Verbänden ADAC und DMSB haben wir einfach, das sind Schlaftabletten sondersgleichen, was speziell den Zweiradsport betrifft. Und wir können von Glück reden, dass wir mit 2011 und 2012 zwei deutsche Weltmeister hatten, mit mir und Sandro Cortese. Das war aber allein aus Eigeninitiative der Fall. Also bei uns fehlt die Plattform von ganz unten, die Ausbildung von ganz unten, die Jungs heranzuführen und dann auch stetig zu begleiten. Da sehe ich jetzt einmal nicht den finanziellen Aspekt gleich an erster Linie, sondern einfach den die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln und nicht nach einem halben oder nach einem ganzen Jahr dann zu sagen, okay, der hat's nicht drauf, wir probieren den nächsten aus oder lassen das Ganze dann bleiben. Aber das ist ein guter Ansatz, weil ich ehrlich gesagt da mich mit dem Thema schon gefühlt mein Leben lang unterhalte oder mich damit beschäftige, weil eben, wie du sagst, Eddie, es gibt noch einen Permanentstarter in der Motorradweltmeisterschaft mit Marcel Schrötter und dann war's das. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt mich ein bisschen auch in der Corona-Zeit beschäftigt damit, was kann man denn dagegen tun? Auf die Verbände kannst du komplett ein Ei drüber hauen, das hat keinen Sinn, das macht nichts, auch wenn mit Northern Talent Cup da vielleicht eine Möglichkeit besteht, einen rauszubringen, aber ich selber habe jetzt da eine Idee, die zusammen mit Adi Stadler jetzt dann schon langsam ein paar Früchte tragen wird oder hoffentlich dann auch mal in die Startblöcke geht.
Wer ist die ganz kurz für alle?
Adi Stadler, ehemaliger 125 Kubikzentimeter Fahrer. Auch genau, Weltklassefahrer gewesen.
Ich frage jetzt im Namen unserer Zuhörer.
Ja, er hat ein ganz gutes Gespür für Nachwuchstalente. Er hat auch unter anderem auch viel in der Weltmeisterschaft gesehen oder mitgearbeitet, mit Dani Pedrosa lange zusammengearbeitet, hat auch gute Connections zu Alberto Puig. Also der ist sehr gut vernetzt und kennt sich im Nachwuchsbereich, also in den Leuten in der Minibike-Szene sehr gut aus. Ich habe mir da letztes Jahr auch ein Rennen angeschaut und da wollen wir auch zusammen mit Honda Deutschland, das haben wir auch schon initiiert, also das ist auf dem Papier, es schaut alles gut aus, wir wollen da dieses Jahr durchstarten und eventuell zwei, drei Jungs, um die ich mich dann speziell kümmern werde, versuchen da vielleicht ein bisschen was aufzubauen, aber das ist alles noch ziemlich jung und in den Startlöchern.
Aber ja, was aber es natürlich ja auch super. Bringt, klingt super, finde ich ganz toll. Also gerade die Jungs wie Sandro, wie du, die Zugpferde der letzten 10 genau. Jahre, ihr seid ja noch jung, du bist ja, du hast ja selber gesagt, du bist 32, glaube ich, ne? Oder 31.
31,
ja, also genau, 89er Baujahr. Also genau, ihr seid's ja, die dann auch irgendwie sozusagen im Herbst der Karriere sich auch schon Gedanken darüber machen, alles klar, was ist so das Nächste, was sind so die nächsten Schritte und dann natürlich diese Erfahrung wiederum weiterzugeben. Ich meine, du hast ja auch von der immensen Erfahrung als kleiner Bub, nehme ich an, deines Vaters auch profitiert, aber genau das braucht's ja eben auch. Es braucht ja diese Recken wie euch, die dann irgendwie auch dafür sorgen und vielleicht auch den einen oder anderen unter die Fittiche nehmen und ihn eben behutsam auch aufbauen für eine sehr auch krasse Welt. Das ist ja jetzt nicht genau, nur das ja. glamouröse Leben des Leistungssportlers, sondern da ist ja gerade das Thema Druck auch ein wahnsinnig großes, aber Thema Druck, Eddie, und da bin ich bei uns, da bin ich auch bei einer Marke wie Run Racing und ich will jetzt keinen Druck aufbauen oder so, aber ich wundere mich, wenn ich das Rennen von gestern auch wieder sehe oder auch viele Rennen der vergangenen Saison und ich bin ja jemand, der auch durch Eddie erst in den letzten Jahren wieder mehr dazu gekommen ist, auch MotoGP zu gucken, weil Eddie davon halt immer so geschwärmt hat.
Du kannst es ruhig sagen, ich rede von nichts anderem.
Ja, du, genau. Ja, wirklich. Also, gestimmt. Und ich habe dann manches Mal davor gesessen und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass das im großen deutschen Fernsehen nicht funktioniert. Es ist mir unerklärlich. Also ich finde es ja überragend, wenn so eine Marke wie Run Racing, jetzt haben wir DTM, haben wir Formel E, hoffentlich werden wir da noch mehr Zuschauer für begeistern, aber so ein drittes Ding in unserem Portfolio, so eine MotoGP, also das darf doch nicht, ich habe großen Respekt vor den Kollegen von ServusTV und von DAZN, aber das darf doch da nicht verschwinden, das gehört doch ins größere Fernsehen und dann übrigens kommen auch wiederum die Sponsoren und dann ist übrigens auch wieder mehr Geld im Markt, auch dann für die deutschen Fahrer. Oder sehe ich das zu romantisch?
Nee, das siehst du nicht zu romantisch, aber ich habe das früher schon immer, also noch vor Stefans Zeiten, gab da mal einen Teamchef, der Stefan, auch zufälligerweise Stefans erster Teamchef in der WM war, Dieter Stappert aus Österreich. Was glaubst du, was ich mir mit dem die Köpfe heiß geredet habe? Auch ein ehemaliger Journalistenkollege, leider verstorben, aber auch einer, der da sich unglaubliche Gedanken gemacht hat. Und wir haben damals schon immer das ganze Szenario rund um unsere geliebte Zweiradszene, ob sie Motorrad-Weltmeisterschaft hieß oder wie sie jetzt heißt, MotoGP. Wir haben uns da die Köpfe heiß geredet und wir haben das immer mit dem Hamsterrad verglichen. Kein TV-Coverage, keine Nachwuchsarbeit, keine Sponsoren, keine Stars. So, und das Beispiel Italien und auch Spanien zeigt ja, was man aus MotoGP machen kann. Und deswegen vorhin auch mein Lob an Stefans ServusTV-Kollegen. Die machen das schon total klasse. So ein Coverage über die MotoGP, wäre ich selber gerne dran beteiligt. Das ist schon großes Kino. Aber das ist wirklich ein Hamsterrad, Matthias. Man kann das mit dem Hamsterrad vergleichen. Kennen wir ja auch aus dem Automobilsport, auch aus der einen oder anderen Serie. Du produzierst halt keine Helden, wenn du kein Coverage hast und kriegst auch keine Sponsoren.
Wir machen mal kurz Pause, weil Stefan weg ist.
Warte mal, ja, ich habe hier einen Anruf drauf.
Ach, du hast einen Anruf? Nee, dann machen wir, Eddie.
Dann machen wir weiter, wir reden
dann
weiter.
Dann lass weiterlaufen. Wenn du einen Anruf drauf hast, ist er...
Ja,
ist
der, aber der aber wird du, gleich weg sein. Ich habe ihn jetzt nicht angenommen.
Ja, sehr gut, aber dann sehen wir, aber wir hören dich
ja. Ich trau mich aber hier nichts zu drücken, weil...
Nicht, da ist er wieder.
Jetzt bist du wieder da. Okay.
Na, ein Glück. Ja, Leute, ihr seid bei allen technischen, ich meine, wir sitzen hier, sorry, Bremen, Berlin, Doha. Dass da mal nicht alles technisch hundertprozentig funktioniert, ist klar. Aber das Hamsterrad, Eddie, das habe ich verstanden. Stefan, was deine Gedanken dazu?
Jetzt kommt der schon wieder mit deinem Anruf daher. Also hier hat's
ja, du kannst aber reden, wir hören dich. Wir können dich aber reden, wir hören dich, wir hören dich.
Ignoriere den einfach.
Ja, mache ich. Es ist so, wie soll ich sagen, das ist schon, mit ServusTV bin ich da eigentlich sehr zufrieden, aber natürlich fehlt uns die große Lobby. Aber wie ist es bei der Formel 1 zustande gekommen? Die Formel 1 war in Deutschland nix im Vergleich, wenn dann ein Michael Schumacher das Ganze durchgebracht hat. Also
er hundertprozentig, das hat sich 91
da
hat sich
haben wir
das Formel 1 Thema komplett verändert. Stimmt.
Ja, und stimmt. Da haben wir halt leider in der Motorrad-Weltmeisterschaft nie jemanden gehabt, der so das Ganze auf ein Niveau gebracht hat, als Michael, also eine Ikone einfach herausgebracht. Und das ist irgendwie, ich weiß es nicht, warum das nicht zustande gekommen ist. Wir hatten schon immer mal Talente, aber es hat sich nie jemand leider Gottes so durchgesetzt. dass er die ganze Lobby mitgezogen hätte, wie ein Michael Schumacher das getan hat.
In der Tat. Und die Formel 1, die Formel 1 wird sich umgucken. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also jetzt sozusagen.
Schau dir das mal an. Ich bin begeistert von Mick Schumacher. Allein der Name, mega. Allein, dass einfach ein Schumacher wieder in der Formel 1 ist.
Hast du was gesehen gestern? Also nee, klar, vor deinem Rennen, logisch.
Ich wollte euch vorhin schon fragen, wie war denn das? Wir sind hier Ortszeit Doha um 20 Uhr gestartet. Wann war die Formel 1 dran? Die waren vorher, oder?
Vor euch. Die sind 17 Uhr gestartet. Also deutscher Zeit 17 Uhr, Doha Zeit 18 Uhr.
Okay, sind ja, die gestartet? Ich habe gar nichts mitbekommen.
Und dann sind aber die ja wieder ihre 1.30 da gefahren.
Mick Schumacher in der Formel 1, das ist ja Wahnsinn, also ich bin begeistert.
Ja, Wahnsinn, wir können ja mal kurz, ich meine, du hast völlig recht, ich meine, wir sind ein Motorsport-Podcast, zumindest soll die Formel 1 mal kurz Erwähnung finden auch, aber ich wollte ja gerade sagen, die werden sich umgucken ohne RTL, da bin ich mir ganz, ganz sicher, mittelfristig, also klar, RTL hat dann 4 Rennen und so, aber da bin ich mal gespannt, wie da die große Akzeptanz ohne den permanenten Free-TV-Partner in Zukunft dann sein wird, aber weil du fragst, Mick Schumacher, das hat mich auch getoucht. Das war richtig geil. Ja. Gut, dann steht er da ganz hinten, dann wurde Vettel noch zurückversetzt, dann war Vettel ganz hinten und das war natürlich aus deutscher Sicht irgendwie so ein bisschen so gucken in die Röhre, was machen sie denn da hinten? Dann hat der Teamkollege von Mick Schumacher, der Mazepin, der hat sich dann so einen kleinen Fahrfehler gehabt oder auf den Dreck gekommen. Dann war der weg und dann hat Mick aber gedacht, ey, vielleicht war es auch irgendwas am Auto. Wir wissen es nicht so, ich habe jetzt heute nicht mehr verfolgt, aber Mick hat auch einen Fahrfehler gemacht. Und dann auf einmal war der irgendwie auch 18 Sekunden hinterm Feld und dann kam Safety Car und dann ging es alles wieder so ein bisschen zusammen. Der fährt natürlich jetzt erstmal damit. So,
ja, aber stell dir mal unterlegenes vor, Auto. Druck der hat aktuell.
Und das alle ist ja gucken
Wahnsinn,
hin.
Die Öffentlichkeit genau. Auf einen Mick Schumacher jetzt. Ich bin nur begeistert von dem. Ich kenne ihn persönlich nicht. Ich habe den allerhöchsten Respekt vor Michael Schumacher, weil er hat mich, das hat mich so, wie soll ich sagen, er hat mich, ich bin frisch in die MotoGP gekommen, 2012 in Le Mans, mein erstes Regenrennen in der MotoGP, ohne jetzt irgendwelche Schmarrn zu erzählen, ich habe mir in die Hose geschissen, weil diese Raketen im Regen zu bewegen, ich habe nicht gewusst, was ich tun soll. Kam Michael Schumacher zu mir in die Box, wir haben uns vorher einmal auf der Rennstrecke getroffen, mal kurz von Weitem Servus gesagt, kam zu mir in die Box, ich einziger Deutscher in der MotoGP, und hat sich eine halbe Stunde vorm Start mit mir seelenruhig unterhalten und das hat mir irgendwie so gut getan. Ein Michael Schumacher kommt zu mir, Handshake, hat sich kurz unterhalten, hat auch gesagt, hier Jungs, ihr seid geil. So geil drauf, ich habe höchsten Respekt vor euch und das ist
für der mich, kann ja mitreden. So eine geile, ich meine, der hat Geste. Der hat ja nach seiner Fahrerei-Zeit, ist er ja IDM.
Nee, Moment, nicht nach seiner Fahrerei-Zeit,
Zeit. Wir haben uns danach nochmal auf der Rennstrecke getroffen und sind dann auch ein paar Runden zusammen auf dem Motorrad gefahren. Und das sind Momente für mich, das werde ich nicht vergessen. Und jetzt Mick Schumacher in der Formel 1 zu sehen, das hat mich schon auch extrem tief berührt.
Ich glaube ja, nach dem Rennen gestern, da können wir uns wieder drauf einstellen. Also wir werden weiter
aber
stark.
Aber gebt dem Jungs ein bisschen Zeit.
Na, auch, das hier sowieso, da müssen wir gar nicht drüber reden. Mick, da haben wir oft drüber geredet hier. Ne? Der hat immer 1-2 Jahre, in egal welcher Klasse er war, erstmal gebraucht und so, um dann überhaupt anzukommen. In der Formel 1 ist natürlich das Material nochmal entscheidend. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, hat der ein geiles Auto, dann fährt der da auch vorne mit und wird da mit viel Freude, ich meine, hat er in der Formel 2 übrigens gezeigt und in der Formel 3 auch, auf beeindruckende Art und Weise, wie man Meisterschaften gewinnt. Und insofern, warum soll das in der Formel 1 nicht mal irgendwann kommen? Ich meine, stellt euch das bitte vor, jetzt träume ich natürlich ganz weit. Aber ein Mick Schumacher in einem Mercedes, deutsche Marke, ja, ich bin jetzt gerade so deutsch, fährt um die Weltmeisterschaft. Also, und dann läuft es nicht im deutschen Free-TV. Ich darf da gar nicht
drüber nachdenken. Ja, also ich finde das auch irgendwie, ich habe da auch so ein bisschen Probleme mit Pay-TV. Ich bin da auch nicht so, vielleicht bin ich dafür schon zu alt, aber ich kann mich damit auch nicht so anfreunden.
Sagt der Baujahr 89er.
aber RTL war für mich Formel 1. Also das hat halt einfach Kult gehabt. Und das ist so ein bisschen ein Status, den die gehabt haben, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt läuft die Formel 1 nicht mehr auf RTL. Jetzt werde ich mich da nicht jeden Sonntag dafür hinsetzen und mir Sky dann irgendwie reinziehen oder was. Das ist einfach nicht dasselbe. Die werden sicher viele Zuschauer verlieren, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, ich kann euch da Zahlen sagen. Also Sky hat gestern einen neuen Formel-1-Rekord geschafft mit 1,1 Millionen oder sowas im Schnitt, was für die Sky-Übertragung für Pay-TV, Matthias, das wissen wir beide, viel ist. Die Kollegen machen ja auch einen richtig geilen Job, haben mit Timo Glock natürlich auch auf Expertenseite sich jetzt extrem gut verstärkt. Aber in Fakt sind es 70% weniger Zuschauer, als beim vergleichbaren Rennen RTL im Vorjahr hatte. Und da bin ich bei Matthias. Ich glaube, das wird so eine Sportart natürlich merken. Definitiv, mal ganz klar. Und eine Geschichte noch, ich erinnere mich sogar noch daran, weil ich habe da gerade Gänsehaut gekriegt, als Stefan das erzählt hat. Weil das war natürlich für uns damals da in Le Mans auch ein ziemlich fetter Aufschlag mit Michael Schumacher, wenn du dann da als Journalist rumrennst und so. Ich erinnere mich noch gut dran, wie das war. Und aber da war der schon komplett Motorrad fixiert. Und Matthias, das weißt du nicht. Der Michael Schumacher ist aber ja immer noch Honda gefahren, auch auf IDM-Level, bis er sich dann in Cartagena, glaube ich, mal schwer verletzt hat. Ja. Die hat ein guter Bekannter von uns immer vorbereitet, Jens Holzhauer, der die Honda-Einsätze in der IDM leitet. Und der war da schon komplett Motorrad infiziert und ich habe selber auch mal das Vergnügen gehabt.
Also das war nicht so, dass der nur mitgefahren ist.
Nein.
Also der hat schon Talent gehabt, also so ist es nicht. Und der ist auch Risiko eingegangen. Hey, ich habe mir gedacht, hey, Michael Schumacher, ich bin denn auf der Rennstrecke hinterhergefahren und ich habe mich für ihn in die Hose geschissen, weil ich mir gedacht habe, Alter, davor fährt Michael Schumacher, das war auch meine Lebensikone, mein Idol, sondersgleichen, fährt vor mir auf einem Motorrad und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe Angst um ihn. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe Angst um ihn. Und dann sind wir, danach haben wir uns kurz unterhalten und er mit einem fetten Grinsen im Gesicht und du hast ihm nur angesehen, der hat so viel mega Spaß gehabt und dann war ich ein bisschen beruhigt, aber irgendwie war es ein mega Erlebnis für mich, weil ich habe Angst gehabt um Michael Schumacher und er fährt vor mir.
Ja, ich bin mal, Matthias, lass mich das kurz so sagen, ich bin alles, auch schon mal mit Michael Schumacher auf der Rennstrecke gewesen in Hockenheim, da durfte ich die IDM KTM, die damals auch in der IDM noch mit dem Superbike fahren, hat mich natürlich auch, wie Stefan das so schön ausgedruckt, schön in die Hosen geschissen und dann hat mich Michael Schumacher mal überholt. Und ich bin zwei Kurven so ein bisschen an ihn dran geblieben. Aber ich glaube, Stefan, der hat unglaublich riskant gebremst. Ne? Der hat auf dem Motorrad gebremst, als wenn er in einem Formel-1-Auto sitzt, nämlich wie eine Wildsau.
Ja, er war schon, er hat das schon das Limit gesucht. Also es ist nicht so, dass er irgendwie Respekt davor gehabt hat. Er ist schon rangegangen und man hat auch gesehen, dass er was probieren will. Also er war risikofreudig. Das Problem ist, dass es halt auf dem Motorrad dann ab und zu wehtun kann. Das hat er dann auch gespürt. Es hat doch das ein oder andere Mal übertrieben, aber das hat ihn halt ausgezeichnet. Ein Michael Schumacher versucht halt ans Limit zu gehen. Und wenn du auf dem Motorrad am Limit dich bewegst, Dann kannst du mal stürzen und dann ist es kein harmloser Dreher wie in einem Auto, sondern da tut es halt dann hin und wieder mal weh und wie du sagst, in Cartagena hat er doch mit der Nackenverletzung dann ist ein bisschen doch zu viel übertrieben.
Aber das ist für mich, ich bin jetzt wirklich, also für mich ist ja auch dieser Name Michael Schumacher genau wie für euch auch wirklich Ikone, da sind wir mit aufgewachsen. Ja. Ich werde dieses Rennen 1992 in Spa niemals vergessen, wo er im Qualifying auf die 16 gefahren ist und das Rennen dann gewonnen hat. Dann die Weltmeisterschaften mit Benetton, die Weltmeisterschaft mit dem Ferrari, all das. Da kommt auch für mich in meiner kleinen Motorsport-Fanwelt natürlich auch keiner mehr dran. Also das ist einfach so. Da geht es mir, glaube ich, ähnlich, Stefan, auch so von der Begeisterung. Ich habe den Mann leider nie treffen dürfen wie dir. Ich kenne seine Managerin ganz gut, die Sabine Kehm, und den Mick habe ich jetzt zwei, dreimal gesprochen und das ist auch schon, finde ich, dann auch beeindruckend. Deswegen bin ich bei dir. Der Druck auf den Jungen ist riesig. Lassen wir den mal machen und entspannt sein. Aber zwei Gedanken, ganz kurz, einmal zu Mick, der da gestern das, wie gesagt, super, finde ich, gemacht hat und wahrscheinlich auch einen großen Weg irgendwie vor sich hat, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Der ist cool und der ist natürlich auch damit groß geworden mit diesem ganzen Druck, aber woran ich immer wieder denken muss, bei dieser Begeisterung und auch den Geschichten, Stefan, die du da gerade erzählst, ja, wie der da ans Limit gegangen ist und du das dahinter auf dem Motorrad gespürt hast, ich finde es nach wie vor, und das ist jetzt, glaube ich, 9 Jahre her, so, oder 8 Jahre her, der Unfall, ne, Also wirklich, mir fehlen immer noch die Worte, dass dieser Mann, der sein ganzes Leben am Limit gelebt hat, bei einem Skiunfall mit Helm so unglücklich stürzt, dass wir seitdem nichts mehr von ihm gehört haben. Also ja. das ist für mich, mir fehlen da wirklich bis heute die Worte. Und ich musste da gerade dran denken, wie du, Stefan, erzählst, wie der vor dir gefahren ist und du dir für ihn in die Hosen geschissen hast.
Ja.
Das ist krass, oder?
Es ist auch nicht zu beschreiben, da fehlen mir auch die Worte. Das Schicksal, weiß ich nicht, keine Ahnung, was man dazu sagen soll. Es ist einfach furchtbar. Und das ganze Leben hat er wirklich immer einen Gasfuß gehabt. Also im Formel-1-Auto, da waren die damals auch noch nicht so sicher, wie die heute waren und die Rennstrecken und so weiter. Und auf dem Motorrad hat er auch sein Leben riskiert und dann passiert es ihm bei einem privaten Skiunfall. Unglaublich.
Ja, unglaublich, absolut. Naja, also wie gesagt, Formel-1-Rennen, wir werden sehen, wir werden Mercedes vorne haben, wir werden Red Bull vorne haben. Ich hoffe, dass McLaren kommt. Ferrari hat mich ein bisschen enttäuscht gestern, wobei das Charles Leclerc natürlich schon auch gegenüber Carlos Sainz die Nase da vorne hat. Das, finde ich, hat man dann schon gemerkt gestern bei Aston Martin und Sebastian Vettel. Da habe ich, so weiß ich auch nicht, was ich davon, mal gucken. Warten wir mal.
Das war ein Rennen, darf man nicht ein Rennen interpretieren, genau.
Nee, überhaupt nicht, absolut. Aber dass die jetzt da ganz vorne, dass die jetzt da ganz vorne mitfighten werden,
das war auch ein bisschen optimistisch, ne? Ja, klar. Ja. Mal 3, 4, 5 Rennen abwarten, dann kann man vielleicht eine kleine Prognose.
Kann man mehr sagen. Es war geil, es war übrigens geil, gestern das wieder zu sehen. Es war schon, wie ich eingangs sagte.
Es lebt wieder was.
Es lebt wieder was. Die Saison, jetzt ist die Saison da.
Ja, in Katar waren ja sogar Zuschauer auf der Tribüne.
Ja,
ich glaube, für 23,50 Euro konnte man, glaube ich, irgendwie sich ein Ticket kaufen. Ich meine, gut, nur waren in Katar noch nie so viele Zuschauer. Aber ich habe mich schon gefreut, als die da vorm Start, da warst du gerade im Interview mit Alex, glaube ich, als sie da ihre Lightshow gemacht haben, weil sie ja jetzt auch neue LEDs haben an der Rennstrecke, die sie an- und ausknipsen können, so ähnlich wie wir das neulich bei der Formel E in Riad auch hatten. Und da war schon der eine oder andere, der da auf der Tribüne gejohlt hat, also das hat mich schon echt gefreut. Also wird auch Zeit, weil auch unser Sport lebt von Zuschauern. Aber ich wollte noch einen Gedanken loswerden zu der Nachwuchsmisere im deutschen Zweiradrennsport oder generell im Motorsport. Wenn ihr euch mal zurückerinnert, diese ganze Formel-1-Geschichte von RTL, die ja eine große Formel-1-Geschichte gewesen ist. Also ich behaupte, RTL hat die Formel 1 und damit den Motorsport in Deutschland überhaupt erst salonfähig gemacht. Das ist meine Meinung dazu. Ich weiß aber, wie das entstanden ist. Das ist damals nämlich so entstanden, weil es einen auch leider verstorbenen Kollegen namens Willi Knupp gab bei RTL, der kompletter Formel-1-Maniac war und der die Chefs in Köln so lange belatscht hat und dann irgendwann auch mit dem Argument Michael Schumacher mit den Chefs reden konnte und sagen konnte, passt mal auf, ich sag euch jetzt, da haben wir einen zukünftigen Weltstar aus Deutschland, der die Formel 1 rocken wird. Und die haben dem Kollegen Willi Knupp damals geglaubt und so ist die RTL Formel 1 Geschichte entstanden. Ne? Also Stefan muss gute Honda Nachwuchsarbeit leisten und wenn Stefan dann zu uns kommt, Matthias, und sagt, ich habe hier einen, der fährt in 2 Jahren in der Moto3 mit, dann müssen wir am Start sein und das Ding irgendwie medial stemmen.
Also ja. wir werden auf jeden Fall Stefan dir die Nummer also entweder wir werden vermitteln oder die Nummer von unserem Sportchef geben, ja? Also das ist hiermit versprochen.
Ich werde versuchen auf alle Fälle da jetzt mal was auf die Beine zu stellen. Ich habe da jetzt viel dazu erzählt oder ein bisschen zumindest. Ich hoffe, dass wir da was tun können. Und will mich auch dafür einsetzen, weil mein Gedanke ist einer dazu, es wird viel geredet, es jammert jeder, aber es hat nie, oder ich glaube, ich fühle mich jetzt auch in der Position, einfach da in der Pflicht, was zu bewegen. Und ich will das nicht unversucht lassen, ob am Ende des Tages da was rauskommt, das werden wir in ein paar Jahren sehen, aber ich will eben handeln und nicht reden. Und meine jetzige Position, meine jetzige Connections versuchen einzusetzen, so gut es geht, und dann schauen wir, ob was dabei rauskommt.
Weil schön. Es also ist meine
Unterschied im Zweiradsport ein bisschen was zu versuchen. Ich will es nicht unversucht lassen und Deutschland hat es verdient, auch weil wieder ein Motorradrennfahrer in der MotoGP irgendwie nach meiner Zeit zu haben.
Meine Unterstützung hast du, weil ich mache auch immer noch den IDM-Stream, was ja auch besser und besser geworden ist in den letzten Jahren. Ich weiß noch, du warst letztes Jahr, glaube ich, einmal da, ne? Ja. Oder was? Ja, also das Niveau ist besser geworden, ja? Wie wir ja auch an Jonas gesehen haben letztes Jahr. Das kann sich sehen lassen. Das ist professioneller, als es noch vor einigen Jahren war. Und meine Unterstützung hast du da, volles Programm. Bin ich am Start.
Wenn Stefan, meine Unterstützung hast du auch. Ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann. Aber
das kommt dann noch, das erkläre ich dir.
Telefonnummer.
Da lassen wir den Eddie Vermittler spielen.
Genau. Nein, ich finde es wirklich geil und ich guck's gerne und es macht echt Spaß. Deswegen zum Schluss die Frage. Ich habe jetzt den Formel-E-Rennkalender im Kopf und auch den DTM-Rennkalender im Kopf. Ich habe keine Ahnung, wo die MotoGP als nächstes fährt. Egal, wo sie fährt.
Nächsten Sonntag in Doha.
Achso, ihr habt auch Doubleheader. So.
Ja, wunderbar. Deshalb bin ich ja noch hier.
Dann habe ich natürlich, macht Sinn. Jetzt wird mir klar, warum du noch da sitzt. Also nächste Doubleheader sozusagen habt ihr zwei Wochenende hintereinander in Doha. Und dann glaube ich...
Portimao,
genau. Doha fährst du nächste Woche? Sehe ich dich, wenn ich einschalte? Ist klar. Und Portimao, ist schon was raus? Also Marc Marquez kommt zurück, der wird ja wollen.
Ja, Marc Marquez, ich gehe schwer davon aus, dass er zurückkommt. Er hat jetzt am 12. April wieder einen Medical Check bei seinen Ärzten und dann denke ich schwer, dass er zurückkommen wird. Es war sehr knapp, dass er schon hier in den ersten zwei Saisonrennen in Katar dabei ist. Da haben jetzt die Ärzte nochmal gesagt, hier ein paar Wochen würde dir echt noch gut tun, wenn du Reha machst und wenn du den Arm voll fit bekommst. Und jetzt ist es eben so, dass er wahrscheinlich das Comeback in Portimao feiern wird oder wird er da sein Comeback geben. Und dann, wobei das auch noch nicht ganz sicher ist, weil sicher ist momentan gar nichts, aber ich gehe schwer davon aus, dass ich in Portimao als Servus TV-Experte in der Boxengasse wieder rumrennen darf.
Dann schaue ich dir dazu. Also, Elli, 1:06 mit Stefan Bradl. Ich will hier nicht den Spielverderber machen. Ich habe diese Woche Frühstücksfernsehen. Ich stehe um 3 Uhr wieder auf und bin auch schon um 3 Uhr aufgestanden.
Ich wollte euch jetzt eigentlich, weil ich habe schon ein komisches Piepsen auf meinen AirPods. Die sind jetzt gerade am 10%
irgendwie. Die gehen jetzt auch in die Wege.
Also passt doch alles.
Alles Gute und richtige Zeichen zu sagen. Das war eine überragende Stunde, lieber Stefan, mit dir. Und ich kann mich nur...
Wie schnell die Zeit vergeht, gell?
Ja, für Hammer, Wahnsinn. Aber super nett, super sympathisch. Eddie hat mir viel von dir erzählt. Jetzt weiß ich, dass er recht hatte.
Dankeschön, freut mich. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch zwei. Hätten noch Stunden weiter labern können.
Ja, voll. Machen wir noch ein paar Folgen.
Der fährt ja noch Wildcard-Rennen in dieser Saison, auch wenn Marc Marquez in Portimao vielleicht zurückkommen sollte. Und wir bleiben bei dem Nachwuchsprojekt dran. Und mein Hinweis nochmal, das war gestern schon Weltklasse, Platz 11. Ich glaube, mit dem besseren Qualifying geht kommendes Wochenende noch ein bisschen mehr, ne? Nur 10 Sekunden hinterm Sieger und wer weiß, wie da die Verhältnisse sind. Und wenn Sie diesem sympathischen jungen Mann jetzt zugehört haben und nicht genau wissen, wie das aussieht, dann gucken Sie eben am kommenden Wochenende mal zu. 360 km/h, also ein neuer Topspeed-Rekord, 362,4, Matthias. Also ich habe nachgeguckt, Stefan hatte gestern im Rennen 351,7, aber bei Gegenwind. Also mehr Respekt vor irgendwelchen Menschen, die Sport treiben, kann ich nicht haben. Wahnsinn.
Ich habe mal eine Frage, Stefan. Ist es realistisch? Also ich bin ein DTM-Auto gefahren. Ja, und ich habe Motorrad, eine BMW F800S, ich glaube 98 PS. Ist es, und einen Führerschein habe ich auch, ist es realistisch, dass wir fürs Frühstücksfernsehen uns mal treffen und du mir mal so eine Lesson gibst irgendwie auf so einer Rakete da, oder mache ich da zu viel kaputt?
Nee, ich denke nicht, dass du die zu viel kaputt machst. Das Motorrad kannst du genauso vorwärts bewegen wie alles andere auch. Aber wenn es halt, das will gefordert werden, also da musst du schon rangehen.
Aber ja, geh ich. Frag Eddie, ich gehe ran.
es ist nicht so schwer, das einfach von A nach B zu bewegen, also das kriegt jeder wahrscheinlich hin.
Machen wir einen schönen Fernsehbeitrag draus, hätte ich Bock drauf.
Das könnten wir schon hinkriegen, ja, aber wenn du halt dann aufdrehst und die paar Gänge durchhämmerst, dann wirst du erschrecken und freiwillig das Gas wahrscheinlich zudrehen, weil die Leistung, wenn dann ja, das, spürbar
das
kommt.
Ja, genau, das ist ja der Punkt, ob ich dann was kaputt machen kann, wenn ich dann das Gas wieder zudrehe.
Ja, wahrscheinlich nur dich selbst und das Motorrad, wobei das kann man reparieren, aber das könnte sein,
dass du selbst
wehtust.
Nee, ich meine, mache ich was kaputt, wenn ich das Gas wieder zumache, weißt du? Also wenn ich langsamer werde. Nee, ne?
Nein.
Ja, dann machen wir. Eddie, kannst du das bitte vermitteln? Ja?
Oh, ich hätte sogar schon spontane Ideen, wo wir Rennmotorräder, die für dich alle mal ausreichen, herbekommen würden.
Ich wusste, du musst wieder mit irgendeiner Spitze hier zum Schluss kommen, die für dich alle mal ausreichen werden.
Ja, ich würde mich nicht auf ein MotoGP-Motorrad trauen. Also von daher, sei doch zufrieden. Nee, aber wenn wir dadurch Stefan Bradl und meinen geliebten Motorradrennsport ins Sat.1 Frühstücksfernsehen kriegen, das dann kriegst du auch in dem Punkt jede Unterstützung. Und glaub mir, Stefan ist ein sehr guter, sehr angenehmer Partner im Studio. Das hat er mittlerweile auch gelernt, macht das mittlerweile auch richtig gut. Also der Motorradsport kann jede Promotion gebrauchen, eben. Auch bei Matthias Killing im Frühstücksfernsehen. Nehmen wir an, Stefan, ne?
So sieht's aus, Eddie.
Wunderbar, ihr klingt schon wie zwei Zwillingsbrüder, also ist überwurscht. Super, hammerklar, der Deal steht für 2021 irgendwann. Stefan, dir erstmal fürs nächste Rennen, nächsten Sonntag, alles, alles Gute. Vielen Dank für die Zeit, die du uns hier geschenkt hast. Gut, hast eh nichts anderes vor in deinem Hotelzimmer für eine Woche jetzt.
Matthias, ich habe gerade noch eine andere Idee.
Jetzt
wird es spannend. Eine viel bessere. Haben wir mit Sandro neulich auch schon drüber gesprochen. Gerhard Berger hat uns ja neulich quasi dazu aufgefordert, dass wir bei unseren MotoGP-Hansels, wie er gesagt hat, mal uns umhören sollen.
Ach so, und Gaststarter werden will.
Ich weiß, dass Stefan Bradl sehr, sehr gut auf einer Rennstrecke Auto fahren kann. Das weiß ich aus eigener Erfahrung.
Also da bin ich auf alle Fälle dabei. Wenn das der Terminkalender irgendwie hergibt und ich vielleicht 2-3 Tests vorher bekomme, bin ich sowas von am Start, ein DTM-Auto zu bewegen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Hätte ich
nehmen wir drauf. An. Guck mal, schöne Grüße an Gerhard Berger und die ITR. Wir haben den nächsten Gaststarter aus der MotoGP.
Ich glaube, wenn wir so weitermachen, dann haben wir ein 30er-Feld irgendwann in der DTM. Nee, aber Stefan, das muss ich sagen, das wäre auch für den deutschen Motorsport, ganz ehrlich, ich meine, du bist da der erfolgreichste und der bekannteste der letzten Jahre, das wäre eine ganz große Nummer. Das finde ich auch richtig geil.
Ich hätte auch, also Timo Glock ist ein guter Kumpel von mir, wir treffen uns oder wir online haben wir da so eine Gruppe, wo wir uns auch immer unterhalten und dann könnte ich mir von ihm ein paar Unterrichtsstunden nochmal geben lassen und dann könnten wir schon, das wäre schon zum Beispiel der erste Test, also ich hätte mal direkt ein paar Vorschläge, ich brauche nur ein Auto, wo ich mich reinsetzen kann. Und wenn es geht, einigermaßen erschwinglich für mich
so, finanziell. Also das werden wir werden das auf jeden Fall genauso in Richtung Gerhard Berger und Frederik Elsner weitergeben. Das ist Punkt 1. Punkt 2, Timo Glock, übrigens auch noch eine sehr schöne News in Sachen Motorsport für die DTM, wird für Rowe fahren. Das ist ja auch diese Woche bekannt gegeben worden. Da freuen wir uns also sehr auf Timo Glock dann auch in der kommenden Saison. Ab Juni in Monza geht's ja los, hoffentlich. Auf Timo Glock, wieder in der DTM. Ich glaube, das ist auch für die DTM super wichtig, dass auch so ein großer Name weiter
dabei ist. Er hat einen Namen, ganz genau. Ja,
absolut. Okay, Jungs, vielen Dank. Stefan.
Ja, gerne. Vielen Dank euch und macht's gut, bleibt sauber und gesund.
Ja, ich fange jetzt ab heute an zu arbeiten, damit wir ein Auto für dich hinkriegen, weil das wird ja mit einem MotoGP-Testfahrer irgendwann hinhauen, dass wir keine Terminüberschneidung haben. Und dann sage ich dir jetzt schon, Matthias, meine Meinung als Kommentator, ich bin mir sicher, Stefan Bradl in einem DTM GT3-Auto des Jahrgangs 2021, völlig egal, was das für ein Auto ist, der wird nicht Letzter.
Nee, das da glaube ich auch nicht. Hundertprozentig nicht. Also wäre super. Das fände ich eine geile Geschichte. Werden wir dann arbeiten. Eddie, wir haben ein paar Aufgaben zu erledigen. So, ich sage aus. Dankeschön und sage vor allem Dankeschön an alle unsere Zuhörer. Super, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Wieder eine tolle, wie wir, glaube ich, hier uns gerade fühlen, eine tolle Sendung, tolle Folge gewesen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne 5 Sterne da, macht einen Screenshot auf Social Media, teilt das Ganze, damit immer mehr Menschen auch von diesem schönen Podcast. Übrigens, die Zuhörerzahlen, sie steigen und steigen. Und damit mehr noch davon erfahren, brauchen wir euch. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Ciao.
Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.